Bitte nehmt eure Bibeln und wir schlagen das Buch Nehemia auf, das Kapitel 9. Nehemia, Kapitel 9. Und wir werden heute Abend das gesamte Kapitel 9, Nehemia, Kapitel 9. Das ist ein bisschen lang, das gesamte Kapitel. Und der Großteil dieses Kapitels ist ein Gebet des Sündenbekenntnisses. Und das ist von mehreren Menschen, also des gesamten Volkes, das vor den Herrn gebracht wurde, nachdem sie von der Lehre des Wortes Gottes überführt worden waren. Nehemia, Kapitel 9. Das ist Gottes Wort. Aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und der Same Israel sonderte sich von allen Kindern der Fremden ab. Und sie traten hin und bekannten ihre Sünden und ihre Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz und man las im Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, während eines Viertels des Tages. Und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott, während eines anderen Viertels des Tages. Und Beshual, Benai, Kadmiel, Sebanja, Buni, Serebia, Bani und Kenani traten auf das Podest der Leviten und schrien laut zum Herrn, ihrem Gott. Und die Leviten Jeshua, Kadmiel, Bani, Hesbaniel, Serebia, Hodia, Sebanja und Pechachia sprachen, steht auf, lobt den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe den Namen deiner Herrlichkeit, der über aller Danksagung und alles Lob erhaben ist. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben, und das Heer des Himmels betet dich an. Du, Herr, bist der Gott, der Abraham erwählt und aus Ur in Chaldäa herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hast. Und du hast sein Herz treu vor dir befunden und den Bund mit ihm geschlossen. Das Land der Kanaaniter, der Hethiter, Amoriter, der Pherisiter, Jebusiter und Girgasiter, seinem Samen zu geben. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer erhört. Und du hast Zeichen und Wunder getan am Pharao und allen seinen Knechten und an allem Volk seines Landes. Denn du wusstest wohl, dass sie Übermut mit ihnen getrieben hatten. Und du hast dir einen Namen gemacht, wie es am heutigen Tag offenbar ist. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt, und sie gingen mitten durchs Meer auf dem Trockenen. Aber ihre Verfolger hast du in die Tiefe geschleudert, wie ein Stein in mächtige Wasser. Du hast sie geleitet bei Tag mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule, um ihnen den Weg zu erleuchten und dem, auf dem sie ziehen sollten. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Deinen heiligen Sabbat hast du ihnen verkündet und ihnen Gebote, Satzungen und ein Gesetz geboten durch deinen Knecht Mose. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, als sie hungerten, und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten. Und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, über das du Hand zum Schwur erhoben hattest, es ihnen zu geben. Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, sodass sie deine Gebote nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihren Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung und gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, und große Lästerungen verübten, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen. In der Wüste, die Wolkensäule wich nicht von ihnen am Tag, um sie auf dem Weg zu führen, noch die Feuersäule in der Nacht, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und dein Manna nahmst du nicht von ihnen, von ihrem Mund. Und als sie Durst hatten, gabst du ihnen Wasser. Du versorgtest sie 40 Jahre lang in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider zerfielen nicht und ihre Füße schwollen nicht an. Du gabst ihnen Königreiche und Völker und teiltest ihnen das ganze Gebiet aus, dass sie das Land Sihons einnahmen, das Land des Königs von Hesbon und das Land Ogs des Königs von Baschan. Du machtest ihre Kinder zahlreich wie die Sterne am Himmel und brachtest sie in das Land, von dem du ihren Vätern verheißen hattest, dass sie hineinziehen und es einnehmen würden. Und die Kinder zogen hinein und nahmen das Land ein. Und du demütigtest vor ihnen die Einwohner des Landes, die Kanaaniter, und gabst sie in ihre Hand, ebenso ihre Könige und die Völker im Land, dass sie mit ihnen nach Belieben handelten. Und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und nahmen Häuser in Besitz, mit allerlei Gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge. Und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich's wohl sein in deiner großen Güte. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und schlugen deine Propheten, die gegen sie Zeugnis ablegten, um sie zu dir zurückzuführen, und verübten große Lästerungen. Darum gabst du sie in die Hand ihrer Feinde, die sie bedrängten. Doch zur Zeit ihrer Drangsal schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel her und gabst ihnen noch nach deiner großen Barmherzigkeit Retter, die sie aus der Hand ihrer Feinde erretteten. Aber sobald sie Ruhe hatten, taten sie wiederum Böses vor dir. Da hast du sie in die Hand ihrer Feinde überlassen, und die herrschten über sie. Wenn sie dann wieder zu dir schrien, erhörtest du sie vom Himmel her und hast sie oftmals errettet nach deiner großen Barmherzigkeit. Und du ließest ihnen bezeugen, dass sie zu deinem Gesetz zurückkehren sollten, aber sie waren übermütig und folgten deinen Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Bestimmungen, durch die der Mensch leben wird, wenn er sie tut. Und sie entzogen dir widerspenstig ihre Schulter und waren halsstarrig und folgten nicht. Du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen durch deinen Geist, durch deine Propheten, aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker der Länder gegeben. Aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du sie nicht völlig vertilgt und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Nun, unser Gott, du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst, achte nicht gering all das Elend, das uns getroffen hat. Unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter und ein ganzes Volk, seit der Zeit der Könige von Assyrien bis zum heutigen Tag. Du bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Und unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester und unsere Väter haben nicht nach deinem Gesetz gehandelt und haben nicht geachtet auf deine Gebote und auf deine Zeugnisse, die du ihnen hast bezeugen lassen. Sie haben dir nicht gedient in ihrem Königreich, trotz deiner großen Wohltat, die du ihnen erwiesen hast, und trotz des weiten, fetten Landes, das du ihnen gegeben hast. Und sie haben sich von ihren bösen Taten nicht abgekehrt. Siehe, wir sind heute Knechte, ja, in dem Land, dass du unseren Vätern gegeben hast, damit sie seine Früchte und Güter genießen sollten. Siehe, in diesem Land sind wir nun Knechte. Und sein Ertrag mehrt sich für die Könige, die du über uns gesetzt hast, um unsere Sünden willen. Und sie herrschen über unserem Leiber und über unser Vieh nach ihrem Wohlgefallen. Und wir sind in großer Bedrängnis. Aufgrund all dessen treffen wir eine feste Abmachung und schreiben sie nieder und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Beten. Herr im Himmel, als wir dein Wort jetzt gelesen haben, Herr, als wir das Bekenntnis deines Volkes lesen, wie es die Sünden bekannt hat, Herr, so bitten wir dich, dass du uns auch überführst, dass du unsere Herzen überführst, dass du durch dein Wort in uns eine Arbeit tust und tief schneidest, dass du nach deiner Barmherzigkeit und Güte an uns haltest, an uns wirkst. Wir bitten in Jesu Namen. Amen. Jede Woche bekennen wir unsere Sünden im Gottesdienst, einerseits als Einzelperson, aber auch zusammen als Gottesvolk, indem wir ein Gebet aus dem Gemeindebrief lesen. Und wir tun es jede Woche, außer wenn wir einen besonderen Gottesdienst haben, wie diese Woche. Es ist ein regelmäßiges Element in unserem Gottesdienst. Und viele in unserer Gemeinde ist es vielleicht die einzige Gemeinde im ganzen Leben, die wir besuchen, die das tut, dass wir so ein Gebet lesen. Und manche von euch mögen es vielleicht nicht, weil es jede Woche uns wieder an unsere Fehlbarkeit erinnert, an unsere Fehler. Und kurz gesprochen, ja, sagt es jede Woche wieder unsere Sünden auf, öffentlich. Manche von uns empfinden es vielleicht als wiederholt, unnötig und langweilig. Aber heute Abend, wenn wir uns Nehemia wieder anschauen, uns wieder lehren und uns wieder konfrontieren mit dem Bekenntnis der Sünden, auch in dieser Gemeinde. Und vier Dinge, die ich will, dass wir heute Abend lernen, ist erstens, dass das gemeinsame Bekenntnis aus dem Zeugnis der Schrift fließt. Das gemeinsame Bekenntnis fließt aus dem Zeugnis der Schrift. Zweitens, das gemeinsame Bekenntnis verlässt sich auf den Charakter Gottes. Das öffentliche Bekenntnis verlässt sich auf den Charakter Gottes. Drittens, es drückt geistige Ehrlichkeit vor Gott aus. Und viertens ist das öffentliche Bekenntnis auch eine Bundeserneuerung zwischen Gott und seiner Gemeinde, seinem Volk. Soweit haben wir Kapitel 8 letztes Mal studiert. Und das Kapitel 8 ist sozusagen das Wort Gottes in dem Volk Gottes. Du erinnerst dich vielleicht, es war der siebte Monat für das Volk Israel, der Monat des Festes der Laubhütten und anderer Feste in diesem Monat. Und vor allem wurde es begleitet von einem Verlangen, das Wort Gottes zu hören. Wir erinnern uns, dass sie Nehemia gefragt haben, das Wort Gottes zu lesen und zu predigen und dass sie sogar für diesen Zweck eine Kanzel bauen konnte. Und obwohl wir nicht wissen, wie die Kanzel aussah, wissen wir trotzdem, dass mehrere Männer neben Nehemia standen und sie Nehemia unterstützten, während er predigte. Das ist eine wunderbare Beschreibung. Aber es war auch eine Kanzel, von der wir, wie uns gesagt wird, einen halben Tag lang das Wort Gottes gelesen und gepredigt wurde. Und dass das Volk Gottes am Tor des Wassers stand und die ganze Zeit zugehört hat. Und dass nach der Lesung des Wortes Gottes und der Predigt, dass die Leviten im Volk Gottes die Sache erklärten und es auslegen. Es ist sehr tiefgründig hier und es ist sehr offensichtlich, dieser Hunger und dieses Verlangen nach dem Wort Gottes, wie Kinder, die Essen haben wollen, wieder und wieder. Sie wollen das Wort Gottes. Das ist das Bild, das uns hier gezeigt wird im Kapitel 8. Und erinnere dich, dass der Effekt der Lesung des Wortes Gottes sehr groß war. Es war die Überführung von Sünde, die Das Volk weinte und trauerte und es schmerzte sie. Über die Sünde trauerten sie, weil das Wort es ihnen offenbarte. Es ging wirklich ins Herz. Es war sogar so schlimm, dass sie nicht nur... Sie haben sogar während dem Sabbat, der eigentlich ein Tag der Freude ist, geweint, sodass ihnen gesagt werden musste, stoppt, hört auf damit, am Tag der Freude zu weinen. Und ihnen wird gesagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Aber trotzdem ist die Folge des Wortes Gottes, dass es die Sünde und die Fehlerhaftigkeit des Herzens des Volkes Gottes offenbarte. Es demütigte das Volk Gottes. Und jetzt lesen wir im Kapitel 9 am 24. Tag des 7. Monats. Die Feste sind nun vorbei, sie sind abgeschlossen. Es ist wohl die Versammlung nach dem Laubhüttenfest. Und jetzt ist die Zeit für all dieses Bekenntnis und die Trauer und diese Überführung wirklich freien Lauf zu lassen. Und uns wird sogar gesagt, dass sie extra Sackkleider anzogen. Sie hatten eine spezielle Kleidung an, die das sogar die Trauer darstellen sollte. Sie hatten Erde auf ihrem Haupt. Also praktisch Sacktuch und Asche auf dem Haupt. Sehr biblische Symbol. Und aber eine Sache, die wir hier sehen wollen, ist, dass sie nicht nur 1. Samuel 6 und 7 nachmachen, sondern dass sie auch zurückkommen, um das Wort Gottes wieder zu hören. Und obwohl es sie vielleicht wieder zur Trauer bringt und zum Bekenntnis, Sündenbekenntnis, dann lesen wir im Vers 3, und sie standen auf ihrem Platz und man las im Buch des Gesetzes des Herrn ein Viertel des Tages, also wieder ein Viertel des Tages. Denk nochmal an den Kontext. Von 11.30 Uhr hatten wir heute Morgen einen Gottesdienst bis 2 maximal. Und es war schon anstrengend. Es war vielleicht auch hoffentlich erfrischend. Aber hier kommt das Volk Gottes schon wieder, das Wort Gottes zu hören. In einer öffentlichen Art. In Jerusalem. Das ist, wie sie anfangen, eine Zeit des Bekenntnisses und des Geständnisses der Beichte zu haben. Sie kamen erst zurück und hörten das Wort Gottes, von dem diese Sache angestoßen wurde. Du fragst dich vielleicht, warum ist das so wichtig? Naja, es ist, weil ihre Sünde nicht aus ihrem eigenen religiösen Verhalten rauskam. Es war nicht einfach nur eine Form oder eine Tradition, aus der dieses Bekenntnis kam, sondern dieses Bekenntnis und diese Beichte kam aus des Hörens des Wortes Gottes. Es kam aus dem Herzen. Das Wort Gottes hatte in ihrem Herzen gottesfürchtige Trauer und Schmerz über die Sünde. Und eine Sache, die wir hier lesen im Rest des Kapitels, ist eine Wiedergabe der biblischen Geschichte. Es hat Höhen der Treue Gottes in dem Text und Tiefen der Untreue des Volkes Gottes. Und was das wohl mit dem Volk Gottes getan hat, dies nochmal zu hören, Vers durch Vers, das ganze Buch, die ganze alte Schrift zu hören, die Geschichte Gottes und die ganzen Höhen und Tiefen und die ganze Liebe Gottes in diesem Fluss zu sehen, in seiner Handlung mit dem Volk Gottes. Und hier in diesem Gebet haben wir ein langsames Durchgehen der verschiedenen Stationen von dem Anfang der Wählung des Volkes hin zu dem Punkt, wo sie jetzt stehen. Und das Leid über all diese Untreue, die sie jetzt sehen können, ist das Zeugnis der Schrift über sie selbst. Es ist das Zeugnis der Schrift, das sie zu diesem demütigen Bekennen brachte. Freunde, ich will dich fragen, was macht die Schrift in deinem Leben? Ich denke, vielleicht gibt es Zeiten, wo wir in die Bibel gehen und lesen, um Sicherheit und Komfort oder Barmherzigkeit zu finden. Es gibt dort sicherlich sehr viel Bild von Gottes Treue und Barmherzigkeit. Wenn also jemand dir sagt, immer wenn ich die Bibel lese, bin ich so ermutigt, dann könntest du ihn fragen, liest du auch die Bibel Vers für Vers durch? Denn ich erinnere dich nochmal, wenn wir die Bibel lesen, liest uns auch die Bibel. Die Bibel liest uns. Denn die ganze Glaubensgeschichte, die alte Gemeinde, das Volk Gottes, zeigt auch in die Zukunft. Es zeigt unsere Gemeinde, die mittelalterliche Gemeinde, das Volk Gottes in der Zukunft und spricht in unser Herz. Werden wir davon nicht überführt? Ich denke, ja, wir werden überführt. Es ist unausweichlich, denn es ist das Wort des perfekten Gottes des Himmels. Und während wir es lesen, sind wir ein sündiges Volk. Und seine heilige Gerechtigkeit scheint direkt in unser Herz, wenn wir es lesen. So, lass mich dich noch eine Frage stellen. Was ist deine Erfahrung, deine Gefühle, wenn wir unser Gebet, das wir sprechen, ist sehr klein und im Vergleich zu diesem Gebet wirklich sehr klein. Aber wir beten es zu Gott. Während wir es beten, ist es für uns, ist es für dich einfach nur ein Trott, den wir durchsagen und dann ist es gemacht. Ist es einfach was wir jede Woche machen, dass es getan ist? Oder trauern wir, während wir sprechen? Weinen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen? Hat es irgendeinen Effekt auf dich und dein Herz? Wie wir diese Frage beantworten, zeigt sehr viel. Das Hören des Wortes Gottes sollte diesen Effekt haben. Es zeigt uns unsere Sünde. Lass mich dich ermutigen, dass du nicht das regelmäßige Lesen und das Nachsinnen vernachlässigst, sondern dass es diesen Effekt, diese Folge in deinem Herzen hast und in dem Volk Gottes. Zweitens sehen wir eine zweite Sache in dem Bekenntnis von Sünden. Es verlässt sich auf den Charakter Gottes. In Vers 6 lesen wir, da ist ein Lobpreis für Gott, den Herrn, den Schöpfer. Und wir haben im Vers 17 bis 21 das Zeugnis Gottes Treue. Es wäre eine ganz lange Geschichte, wenn wir hier durch alle Verse gehen, aber schau dir Vers 18 und 19 an. Selbst als sie sich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, und große Lästerungen verübten. Vers 19, hast du sie nach deiner großen Barmherzigkeit doch nicht verlassen in der Wüste. Siehst du das? Während wir weiterlesen, Verse 26 bis 31, auch hier ein Zeugnis. Aber sie, das waren die Väter, waren widerspenstig. Aber Gott war gnädig. Und wieder, sie hatten nicht gehorcht, aber Gott war treu. Und dann gehen wir weiter und lesen. Nun, unser Gott, du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst. Wenn wir es lesen, es springt aus dem Text raus, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit, als er das Volk fütterte, als er sie kleidete, als er ihre Füße bewahrte von Schwellungen und als ihre Kleider bewahrt wurden. Sein Charakter scheint überall durch, Gottes Charakter. Selbst als sie in Babylon waren, durch ihre assyrischen Widersacher. Und wieder und wieder und wieder kommt es in diesem Gebet vor, der Charakter Gottes. Und wir fragen uns, was geht hier vor? Vielleicht ist es eine Art, wie Kinder sie manchmal den Eltern gegenüber machen, dass sie ganz viele tolle Sachen erst erzählen, bevor sie was ganz Schlimmes sagen. So, Papa, du bist der Allerbeste. Du bist der beste Papa. Papa, du bist der Allerallerbeste. Aber ich muss dir was sagen. Du bist der Allerbeste, aber ich habe einen Stein durch das Fenster geschmissen. Tut mir leid. Vielleicht ist das hier im Gebet gemeint. Du bist so toll, Gott, aber bitte gedenke daran, dass du so toll bist, weil ich war hier nicht richtig. Aber ich glaube nicht, dass das hier im Bibeltext der Fall ist. Was hier los ist, ist, dass die Israeliten, das Volk Gottes, während sie beten, während sie die Geschichte ihres Volkes wiedererzählen und Gottes Charakter wieder entdecken, dass sie darin wieder aufbauen auf seinem Charakter, dass sie ihn bezeugen wieder und darüber nachsinnen. Sie schauen auf seinen Charakter und wie er ist. Und es gibt ihnen Sicherheit und gibt ihnen die Sicherheit zu wissen, dass sie alles bekennen dürfen, dass sie ihm alles sagen können und bekennen dürfen, weil er gnädig ist. Es ist ähnlich wie wenn ein Sohn zu seinem Vater kommt und bekennt, er hat das Auto kaputt zu Schrott gefahren. Der Vater wird ihn lieben und froh sein, dass er am Leben ist. Und das Auto wird zweitrangig sein. Und so ähnlich ist es hier auch. Gott ist so gnädig und sie erzählen immer wieder von Gottes Treue in ihrer Untreue. Und sie bekennen es laut, dass ihre Herzen und ihr Gemüter es hören, dass sie in der gleichen Weise auch ihre böse Geschichte des Volkes und ihre Untreue vor ihn bringen können, dass er sie trotzdem nicht abweist. Was bedeutet das für uns auch als Gemeinde? Freund, ich ermutige dich, dass du, obwohl es nicht im Gemeindebrief diese Woche abgedruckt ist, dass du in das Sündenbekenntnis auch wirklich dir es genau anschaust. Oft beginnt das Sündenbekenntnis mit der Güte und mit dem, wie Gott ist. Dass wir erst bekennen, wie Gott ist, bevor wir ihm bekennen können, was wir alles falsch tun. Wir müssen uns nicht vor seiner bösen Hand ducken. Wir müssen nicht wegrennen vor einem grausamen Vater,
sondern wir können uns auf seine Gnade und Barmherzigkeit lehnen. Wenn du denkst, dass Gott dich nur niederbringen will und dich niedermachen will, dann wirst du natürlich wegrennen vor ihm. Aber wenn du glaubst, dass Gott und Gottes Charakter freundlich und gütig ist und dass er dir vergeben will, dass er kennt, in Erwartung von Hilfe und in deiner Verzweiflung für Hilfe und deiner Versöhnung zu ihm. Und das ist die Basis der Bekenntnis, das Bekenntnis der Sünden. Es fußt auf dem Charakter Gottes. Und nun zum dritten Punkt. Das Bekenntnis zeigt Ehrlichkeit, geistige Ehrlichkeit vor Gott. Nun, du weißt, dass Gott alles weiß. Er kennt alles. Er kennt unsere Sünden. Aber vielleicht verhalten wir uns manchmal, als ob wir vor Gott was verstecken können, obwohl wir wissen, dass er es nicht, dass er alles kennt. Sondern Herzen, die wir vielleicht verstecken, vergraben, weg von ihm haben wollen. Niemand sagen wir davon. Mit niemand wollen wir darüber sprechen. Und wir wissen, wir sehen viele Dinge, aber und wir sehen auch unsere eigenen Sachen. Wir können uns sogar selber betrügen, aber Gott sieht alles offen. Aber was Bekenntnis wirklich tut, was das Bekenntnis für uns bedeutet, ist, dass wir alles ihm ehrlich sagen dürfen. Das Geständnis vor ihm. Wenn wir an ihn glauben als einen gnädigen und barmherzigen Gott, warum wollen wir überhaupt was verstecken? Etwas verstecken. Wir lesen hier, dass sie bekennen, dass ihre Väter damals, nachdem Gott sie aus Ägypten gebracht hat, dass ihre Väter einen Führer aussuchten, um sie wieder zurückzubringen. Und das bekennen sie hier. Vielleicht sagen wir, ja, das ist ja nur ein Bekenntnis im Namen ihrer Groß-Groß-Großväter. Das ist ja gar nicht persönlich. Aber es ist schon persönlich. Wir lesen zum Beispiel in Vers 30. Du aber hattest viele Jahre lange Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis abgelegt lassen durch deinen Geist. Vers 26, Gotten. Aber sie wurden widerspenstig und lehnten sich auf gegen dich und warfen dein Gesetz hinter den Rücken und erschlugen deine Propheten, die gegen das sie Zeugnis abgelegten, um sie zu dir zurückzuführen und verübten große Lästerungen. Das ist eine geistige Analyse ihres gesamten Volkes, in der Geschichte ihres gesamten Volkes, bis hin zu den Folgen bis heute in ihr eigenes Leben, und sie legen es vor Gott. Warum? Weil echte geistige und öffentliche Bekenntnis eine Möglichkeit ist, alles, was in unserer Seele und in unserem Herz falsch ist, vor Gott bringen zu können, dass Gott damit handelt in seinem Thronsaal nach seiner Gnade. Vielleicht hast du je in Seelsorge das Wort gehört, das hier ist ein sicherer Hafen, du kannst mir alles sagen. Du kannst mir alles sagen. Du kannst mir alles sagen. Sicherheit und Anonymität. Öffentliches Bekenntnis vor dem Thron Gottes, vor dem gerechten, Heiligen, dem großen Allmächtigen, der seinen Zorn auf seinem Sohn ausgegossen hat. Nur durch diese Tat, dass er es auf seinem Sohn ausgegossen hat, ist das Bekenntnis vor Gottes Thron wirklich sicher. Alles, was wir verbrochen haben, unsere Leichen in unserem Garten, alles, was wir falsch getan haben, können wir vor Gott bringen. Und zusätzlich noch zu dem, was wir alles gegen andere falsch getan haben, vor allem die Sachen, die wir nur Gott gegenüber falsch getan haben, Gotteslästerung und Götzendienst, wir bringen sie alle vor Gott und sagen, bitte tu was damit. Das sind die 50.000 Wege, in der ich dich beleidigt habe. Meine Untreue. Alles. Das sind die Tragödien, die Nöte in meiner Seele. Herr, helf mir. Herr, wir servieren ihm die volle Palette, alles, weil Gott uns helfen kann, dass wir wieder auferbaut werden können, ohne Furcht davon, dass noch etwas anderes nicht bezahlt ist, dass etwas nicht bekannt ist. Herr, das Einzige, was ich bringen kann, ist meine Sünde. Und ich hänge mich an dein Kreuz. Das ist das, was wir bringen zum Bekenntnis. Die geistige Ehrlichkeit. Und viertens, in unserem Bibeltext sehen wir, dass das öffentliche Sündenbekenntnis eine Erneuerung des Bundes ist zwischen Gott und seinem Volk. Am Ende Verse 32 bis Kapitel 10, Vers 1. Nun, unser Gott, also ein sehr offizieller Anfang. Du großer Gott, mächtig und furchtgebietend, der du den Bund und die Gnade bewahrst, achte nicht gering all das Elend, das uns getroffen hat. Unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Priester, unsere Propheten, unsere Väter und dein ganzes Volk, seit der Zeit der Könige von Assyrien bis zum heutigen Tag. Du aber bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist. Denn du hast Treue bewiesen, wir aber sind gottlos gewesen. Und unsere selbst in unserem eigenen Königreich. Vers 35. Trotz deiner großen Wohltat, die du ihnen erwiesen hast, und trotz des weiten, fetten Landes, das du ihnen gegeben hast, und sie haben sich von ihnen, ihren bösen Taten, nicht abgekehrt. Und dann lesen wir in Kapitel 10, Vers 1. Aufgrund all dessen treffen wir eine feste Ermachung und schreiben sie nieder. Und lassen sie durch unsere Fürsten, Leviten und Priester versiegeln. Was geht hier vor? Es ist nicht einfach nur eine Auflistung aller ihrer Sünden, sondern das Volk listet alle ihre Beleidigungen auf. Wie ein Ehepartner, der dem anderen Ehepartner alles offenbart, was er falsch getan hat. Ich will all das bekennen. Ich will dir alles bekennen. Ich will wieder in einer Beziehung mit dir sein. Ich will Frieden in meinem Haushalt haben. Ich will wieder Segen haben. Du warst mir treu und ich war untreu. Sachen, wenn du mich zurückhaben willst, wenn du meine Umkehr annehmen willst, das ist so, was wir hier sehen. Wir haben das Volk Gottes, das bis zum Herz getroffen war, vor ihnen legen, dass nichts zwischen ihnen mehr steht, zwischen ihnen und ihrem Gott. Es ist alles offen. und sie bekennen es mit dem Verlangen, wieder einen Bund mit Gott zu schließen. Was bedeutet das für uns, wenn wir uns jede Woche treffen? Was bedeutet das für unser wöchentliches Sündenbekenntnis? Das bedeutet, mein Freund, unser Freund, wenn wir hier das Gebäude verlassen, selbst bevor wir nach Hause kommen, haben wir schon wieder gesündigt und Sünde ist wieder in unserem Herzen. Vielleicht denkst du, auch der Prediger, der sah komisch aus oder das Auto vor dir war langsam und du warst wütend oder deine Kinder haben dich zur Wut getrieben wieder. Vielleicht hast du Angst vor irgendwas oder ein sündiger Gedanke über deine Mitarbeiter, deine Kollegen. Und denk dir mal, die ganze Woche lang geht es so weiter. Und dann sind wir wieder hier am Sonntag da und dann kommen wir wieder und haben wieder das Gefühl, eigentlich bin ich nicht mal würdig, in deiner Gegenwart zu sein. Herr, du sahst mich die ganze Woche lang, wie ich meine Sünde geplant ausgeführt hatte und sie auch noch verstecken will. Du hast alles gesehen. Aber Herr, wenn ich heute hier komme, dann sehe ich dein Wort und höre dein Wort und ich bin schuldig. Alles ist offen. Herr, und heute hatten wir vielleicht das Abendmahl und du hast vielleicht gedacht, ich bin nicht würdig. Ich bin sündig. Ich kann nicht die Gnadengabe Jesu annehmen. Vielleicht das Gefühl, nachdem wir einen Streit mit unserem Ehepartner hatten und unser Bekenntnis ist also eine Möglichkeit, unsere Beziehung mit dem Herrn wieder richten zu lassen und alles vor den Herrn zu bringen. Und einfach zu sagen, Herr, hier ist alles, was ich getan habe. Du hast mich überführt. Ich will alles vor dich hinlegen. Ich will alles jetzt hier auf das Kreuz Jesus schmeißen. Ich werde auch nächste Woche wieder dich verlassen und wieder sündigen. Aber wenn du das nicht wegnimmst, dann kann ich nicht in deiner Gegenwart sein. Und ich habe das auch, selbst wenn ich predige. Ich predige das heilige Wort und ich bin ein Sünder und zittere. Die Sünden, die vielleicht durch meinen Kopf gehen, wenn ich meine Kinder laut im Gottesdienst höre. Das Bekenntnis der Sünde und vor allem das öffentliche Bekenntnis ist eine Möglichkeit, eine Einladung, den Bund Gottes wieder zu erneuern. Es ist die biblische Art, sich wieder zu committen. Die biblische Form, dass Gottes Volk wieder sich ihm nähern kann. Freunde, ich hoffe, dass wir durch dieses große Gebet in Nehemia 9, dass wir vielleicht in der Woche es auch nochmal lesen, nicht durch jeden Vers gehen. Bedenke es nochmal alles. Lass diesen Bibeltext dich nochmal bearbeiten. Nutze die Gelegenheit und lass es wirken, dass der Herr dich segnen will und dass seine Gemeinde, sein Volk wieder erneuert werde. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schriften und ihr Zeugnis. Herr, wir danken dir für die alte Geschichte von der Buße der Herzen der Menschen damals. Und wir bitten dich, dass du auch heute das in unserer Gemeinde tust. Dass wir die Möglichkeiten nutzen, dass wir nicht durch Tradition oder Formalitäten durchhasten, Wir können alles rezitieren, ohne dass wir getroffen davon werden und überführt werden. So, Herr, hilf uns. Hilf uns, dass wir ein Volk sein werden, das dich wahrhaftig anbetet. Nicht durch die Punkte zu gehen und abzuhaken, sondern dass wir ein Volk sein wollen, das sich nach dir sehnt, nach Intimität mit dir. Herr, wir bitten all das in Jesus heiligem Namen. Amen.